Gut, danke für die Vorstellung. Hallo an das Publikum. Möchte ich gerne mal anfangen, also mit dem globalen Denken, wie wir mal die Welt eben sehen. Und ich fange mit einer Mitteilung aus dem Handelsblatt an. Da steht, dass die deutsche Exporteure schon am Dienstag, also das war der 3. November, die 1-Billion-Euro-Marke knacken. Das heißt, Deutschland exportiert recht gut. Das sind 1.000 Milliarden. Und die hat man eben in diesem Jahr schon im November erreicht. Scheint sich also ganz gut zu entwickeln. Den Exporten stehen natürlich auch Importe gegenüber. Trotzdem, Deutschland hat zum Jahr 2014 den weltweit größten Exportüberschuss erzielt. Das ist auch so eine Meldung, die ist vom Anfang dieses Jahres. Und so wie es aussieht, wird es im Jahr 2015 das Exportvolumen nochmal deutlich erhöhen. Und im Jahr 2014 waren das 7,5% des Bruttoinlandsprodukts. Im Jahr 2015, also dieses Jahr, werden es deutlich mehr als 8% werden. Ich denke mal, das ist so eine typische Jubelmeldung, da freut man sich drüber, dass sich das alles gut hier entwickelt, aber ich möchte mal irgendwie die andere Seite der Medaille aufzeigen, was es eigentlich genauer bedeutet und was da dahinter steht. Also die Bedeutung von diesen Überschüssen und Risiken. Wenn also ein Land mehr verkauft, als es einkauft, dann fließt natürlich auch Geld nach Deutschland. Das heißt aber ein Umkehrschluss, es gibt Länder, die offensichtlich viel mehr kaufen, als sie verkaufen. Und das Geld muss ja irgendwoher kommen, die müssen das ja auch bezahlen. Das bedeutet, dass die entweder auch mal Überschüsse hatten und auf Erspartes zurückgreifen, in dem Sinne, oder es wird eben durch Kredite finanziert. Und je länger sozusagen ein Land deutlich Überschüsse hat und andere Länder deutliche Defizite haben, desto höher werden die Schulden auf der einen Seite. Und desto höher werden die Guthaben auf der anderen Seite. Und es ist die Frage, ob das auf Dauer haltbar ist. Ah ja, genau. Das heißt, das wird in der Volkswirtschaft so als Ungleichgewichte bezeichnet und das führt zu Instabilität. Einerseits ist die Frage, was passiert denn jetzt mit dem Geld, das die Exporteure erwirtschaften, kommt dann über das Bankensystem, ja, wird das dann angelegt? Was passiert mit dem Geld? Kann durchaus sein, dass das gut angelegt werden soll und dann neue Vermögensblasen sich bilden. Auf der anderen Seite, die Schulden der anderen Länder kann zu neuen Schuldenkrisen führen. Es gibt ja auch die Diskussion darüber, dass in der Finanzkrise 2008 das viel Geld aus Deutschland in diese Schrottimmobilien in Amerika floss, weil man eben dachte, da kann man eine gute Rendite machen. Die deutschen Banken waren da, einige Länder, Landesbanken waren da vorne mit dabei. Und in Amerika hieß es ja auch Stupid German Money, die kaufen uns das alle ab. Also das ist schon mal so ein Aspekt von diesen Ungleichgewichten. Das Geld muss angelegt werden, wird vielleicht schlecht angelegt. Gut, also dann die Schulden auf der anderen Seite und das ist auf Dauer nicht tragbar. Und noch schlimmer ist ja eigentlich, wenn diese Anpassungsprozesse abrupt passieren. Und Deutschland ist also ziemlich abhängig von Exportmärkten irgendwo in der Welt. Naja, und was passiert denn nun, wenn diese Märkte einbrechen? Ich denke mir zum Beispiel, wenn es VW jetzt mal schlechter geht, die Stadt Wolfsburg, was machen die, wenn VW einmal nicht existiert? Ist es dann in Detroit, in Deutschland? Das sind halt so Fragen, die man sich auch davon stellen kann. Ich finde, es ist ja auf beiden Seiten nicht optimal. Die Länder, die Defizite haben, sind darauf angewiesen, dass es Anleger gibt, die das finanzieren eine Weile. Und die Länder, die Überschüsse haben, können sich dann natürlich fragen, was machen wir mit den Überschüssen, was machen wir mit dem ganzen Geld? Und wir sind ja eigentlich auch genauso davon abhängig, dass das so weitergeht. Also ich möchte das mal, diese Perspektive mal hinterfragen. Und dass diese Risiken real sind, das hat zum Beispiel die Finanzkrise aus dem Jahr 2008 gezeigt. Da waren die Ungleichgewichte in der Welt ziemlich hoch. Da war vorne mit dabei China. Die hatten ja auch riesige Überschüsse, die dann in Amerika wieder veranlagt wurden oder die dazu beigetragen haben, dass das Zinsniveau in Amerika niedrig ist und so weiter. Und da möchte ich jetzt mal die EZB zitieren. Die haben im Dezember 2005 eine Pressemitteilung rausgegeben zum einen Finanzmarktstabilitätsbericht war das. Und die sagen eben, es gibt diese Ungleichgewichte in der Welt, also Länder haben hohe Überschüsse, manche haben hohe Defizite. Die bauen sich offensichtlich weiter auf und wenn sich die mal plötzlich und abrupt ausgleichen, wenn dieses System nicht mehr weiterläuft, dann entsteht ein großes Risiko. Also ich finde es aus mehreren Gründen interessant, weil die EZB hat einmal im Internet eine Zeitlinie veröffentlicht über die Finanzkrise. Und die beginnt im Jahr 2005, also die haben da Schlüsselereignisse aufgezeigt. Und sie beginnen mit ihrer eigenen Pressemitteilung, die ich hier zitiere, aus dem Jahr 2005. Also ich finde es aus mehreren Punkten interessant. Erstens mal, das, was ich hier aufzeige, diese Risiken, die werden auch in der Mainstream-Ökonomie diskutiert. wird ja offensichtlich auch bei der EZB diskutiert. Und die zeigen auch, diese Ungleichgewichte sind ein Faktor, der mitgewirkt hat, dass die Finanzkrise eben so entsteht, wie sie passiert ist. Also das ist für mich irgendwie eine Legitimation, diese Ungleichgewichte, die wir als Risiko sehen, das ist nicht etwas, was wir uns ausdenken oder ein unberechtigter Kritikpunkt, sondern das ist ein ganz, ganz offiziell und ganz offensichtlich. Sieht also die EZB selbst so, sagen ja damit auch, okay, wir haben es eigentlich auch gewusst und wir haben sogar davor gewarnt. Da möchte ich jetzt mal von der globalen Ebene ein bisschen mehr nach Europa schauen. Die blaue Linie ist Deutschland, das sind die Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands und parallel dazu die Defizite anderer Länder in Europa. Da sieht man, das sind auch die Länder im Süden Europas, denen ja immer vorgeworfen wird, dass sie ihre Sachen nicht ordentlich machen. Interessant, dass hier mit der Einführung des Euros die Exporte Deutschlands offensichtlich blendend entwickeln. Das hat viele Gründe. Ich denke mal, dass da sicher auch Agenda 2010 mitspielt und so weiter. Aber was heißt denn das jetzt? Schauen wir uns das mal grafisch an. Das heißt, in Deutschland wird viel produziert, viel verkauft, man erzielt Überschüsse. Die Produkte kommen dann zum Beispiel nach Spanien, also in den Süden Europas, und das Geld fließt zu uns zurück. Und im nächsten Schritt könnte man meinen, also man könnte ja auch mal das so sehen, wenn Deutschland so viel exportiert, dann exportiert man ja vielleicht auch Arbeitslosigkeit, weil was bei uns zu viel produziert wird offensichtlich, das wird woanders nicht produziert. Und dann im nächsten Schritt laufen die Menschen dem Geld hinterher. Und vor diesem Hintergrund würde ich auch zum Beispiel mal diese komische Diskussion um Wirtschaftsflüchtlinge mal aus dieser Perspektive sehen. Also man darf sich nicht wundern, wenn Geld aus der ganzen Welt nach Deutschland fließt, dass dann die Menschen eigentlich eine rationale Entscheidung treffen und sagen, na gut, dann gehe ich dorthin, wo das Geld hinfließt und wo offensichtlich die Jobs sind. Und dass das auch ein bisschen komisch ist, wenn man sagt, wir nehmen ja das Geld aus der ganzen Welt, aber wenn dann die Menschen zu uns kommen, das finden wir dann nicht mehr so gut, finde ich ein bisschen unfair, die Diskussion. Und das ist zum Beispiel die Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Je dunkler das Rot ist, desto höher. Und ganz krass ist es in Griechenland und in Spanien. Und tatsächlich ist es so, dass Portugal da die Bevölkerung verkreist, da baut sich eine demografische Zeitbombe eigentlich auf. Die Leute hauen natürlich ab, die verlassen ihr Land. Ich möchte das mal ein bisschen auch hinterfragen, was diese Geldströme, die da hier offensichtlich passieren, ob das wirklich so positiv ist, wenn hier ganze Landstriche verarmen irgendwie, also ausbluten im doppelten Sinn und hier die alte Bevölkerung zurückbleibt. Und ich glaube auch hier in Ostdeutschland ist es ja auch so, dass da kaum fährt man aus den größeren Städten raus, sieht man ja viele verfallene Gebäude oder so. Möchte ich auch mal irgendwie ein bisschen hinterfragen. Und die Frage ist, ob sich dann nicht so eine Abwärtsspirale entwickelt, also die Leute wandern ab, dadurch sinkt die Kaufkraft, die Umsätze bei den Unternehmen werden dadurch niedriger oder Unternehmen sind überhaupt insolvent. Dadurch werden Menschen entlassen, finden keine Arbeit, die Löhne sind dadurch niedrig, kommt zur Abwanderung und es entsteht eigentlich so eine Abwärtsspirale. Gut, dann möchte ich das mal jetzt ein bisschen, was ich hier jetzt versucht habe darzustellen, zusammenfassen. Also es gibt Risiken auf globaler Ebene, denen sollte begegnet werden. Also diese Risiken sind, würde ich mal sagen, systemimmanent. Das liegt doch an der Architektur des internationalen Währungssystems. Da gibt es noch andere Mechanismen, die automatisch zu Instabilität beitragen. Und viele Regionalwährungen kritisieren ja auch das Geldsystem von Grund auf. Da bin ich jetzt nicht so drauf eingegangen, ich bin mehr auf diesen globalen Aspekt eingegangen. Und deshalb meinen wir, dass man diese Systeme ergänzen sollte, um Regionalwährungen, die anders wirken. Und ich sage auch ganz deutlich, wir sagen ergänzen, also wir beanspruchen jetzt nicht, dass wir den Stein der Weisen gefunden haben und auf diese Probleme, die ich angesprochen habe, haben wir auch keine perfekte Antwort. Aber man könnte dem doch entgegenwirken mit Regionalwährungen. Und dadurch, dass die anders wirken, könnte man dem etwas entgegensetzen. Und das sehen wir als erstrebenswert und sinnvoll, nicht nur wir beim Elbtaler, sondern ich denke auch viele andere Regionalwährungen. Also was verspricht man sich so ganz allgemein von Regionalwährungen? Durch die Begrenzung auf eine Region kann das Geld nicht abfließen. Dadurch bleibt die Kaufkraft erhalten. Und wir gehen auch davon aus, dass eine Regionalwährung die Netzwerke der Unternehmer stärkt, dass es zu einer lokalen Auftragsvergabe kommt, dass regionale Wertschöpfungsketten entstehen, dass die Unternehmer ein Netzwerk haben und dass dadurch Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden, was wiederum die Kaufkraft stärkt und Kaufkraft, starke Kaufkraft, Umsätze heißt auch Steueraufkommen für die Region, Nachfrage bei den Unternehmen, das stützt wieder die Arbeitsplätze, hält die Region, würde ich sagen, attraktiv und vital. Und wir wollen also dieser Abwärtsspirale mit einer Regionalwährung dieses Bild eigentlich dem entgegensetzen, da entgegenwirken. Und das ist eher so das Idealbild. Es gibt eine Region, die ist wirtschaftlich stark und diese Erlöse, die da erzielt werden, die fließen nicht nur ab, sondern die kommen auch durch eine Regionalwährung, bleiben die in der Region. Das ist sozusagen das, was man anstrebt oder dass man das mal so denken könnte. Es gibt in der Region eine solide Regionalwirtschaft, vor allem die durch kleine und mittelständische Unternehmen getrieben ist. Produktion und Verbrauch liegen nah beieinander. Es gibt auch einen Einfluss der Bürgerschaft und ich behaupte jetzt mal, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man kleine und mittelständische Unternehmen hat und wenn man das Geld nicht den großen Konzern hinterherwirft. Die bringen das Geld dann in eine Steueroase, bezahlen für ihre großen Gewinne nicht mal Steuern. Würde ich auch mal hinterfragen. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass kleine und mittelständische Unternehmen eine höhere Abgabenquote haben. Und davon profitiere ich ja auch als Bürger, wenn die Unternehmen vor Ort stark sind und dann vor Ort hier auch ihre Steuern zahlen. Also, viele Regionalwährungen möchten ein Gegengewicht zu diesen globalen Risiken, die ich skizziert habe, aufbauen. Das ist fällt unter dem Stichwort Resilienz. Das ist, glaube ich, jetzt ein moderner Begriff. Dann unabhängig von dem Ganzen ist es ja sowieso recht sinnvoll, denke ich, wenn es unabhängig von globalen Ereignissen eine sichere Grundversorgung gibt. Auch was vor allem Nahrungsmittel betrifft, ist das ja auch unabhängig davon ein erstrebenswertes Ziel. Andere Vorteile sind, dass es eine regionale Produktvielfalt gibt. Produkte aus der Region werden durch die Regionalwährung gefördert und dann entsteht Nachfrage danach. Kurze Transportwege, es ist auch ein ökologischer Aspekt, es ist nicht unbedingt notwendig, dass man, denke ich, Birnen und Äpfel aus Argentinien oder Neuseeland importiert. Dann gibt es natürlich noch die neuen Spielregeln im Umgang mit dem Geld, also Regionalwährungen funktionieren anders, wie zum Beispiel unser Elbtaler funktioniert, erklärt der Thomas dann ganz genau. Finde ich auch interessant, das ist die Demokratisierung des Geldes, unser Verein ist demokratisch organisiert, auch andere Regionalwährungen haben den Anspruch, dass das demokratisch organisiert wird. Und ich finde auch, dass das eine Emanzipation der Bürger ist, wenn man sagt, so etwas Wichtiges wie Geld, sagt ja Money makes the world round, dass man das in die eigene Hand nimmt und selbst gestaltet. Deshalb auch Geld in Bürgerhand. Die Idee finden natürlich auch viele andere gut. Das ist ein Beispiel von Regionalwährungen in Deutschland. Recht erfolgreich ist der Chiemgau. Die haben auch schon Umsätze, die in die Millionenbeträge gehen. Es gibt auch noch den Urstromtaler. Regiogeld ist ein Dachverband. Den Elbtaler gibt es als Währung seit dem Jahr, also das Geld seit dem Jahr 2012. Funktioniert also auch schon. Es gibt Unternehmer, man kann Geld verdienen und Geld ausgeben. Und als Beispiel, dass Regionalwährungen funktionieren, zitiere ich ein Beispiel aus der Schweiz. Das ist der Schweizer Wir. Da sind bereits 50.000 kleine und mittelständische Unternehmen dabei. Bezahlen ihre Mitarbeiter teilweise auch in dieser Regionalwährung. Das heißt, es gibt 10.000 Angestellte, die Konten dort haben. Die hatten aber auch viel Zeit, also und wurden 1934 schon gegründet nach der Wirtschaftskrise. Die haben gesagt, okay, wir müssen da dagegen wirken und haben sich zusammengetan und dieses System entwickelt. Das war also der Umsatz aus dem Jahr 2013, glaube ich, waren es auch 1,43 Milliarden Schweizer Wir. Also ein Schweizer Wir ist so viel wert wie ein Schweizer Franken. Mittlerweile ist an diesem Wir-Regionalgeld auch eine Bank dran, also machen auch mit Schweizer Franken Geschäfte. Ist das ein erfolgreiches Beispiel, würde ich mal sagen. Und jetzt bin ich sozusagen von unserem globalen Denken, kommen wir da jetzt schon langsam zum lokalen Handeln, nämlich zu unserem Elbtaler. Das sind so mal die drei Kernbereiche, die wir sehen, nämlich das, die Region fördern, Wirtschaftskreisläufe und Wertschöpfungsketten. Dann Forschung und Bildung ist auch eine Frage. Also wir behaupten ja nicht, dass wir jetzt ein perfektes System haben, sondern wir suchen eben bei Learning, bei Doing herauszufinden, wie kann man Geld neu denken, wie kann man Geld neu gestalten. Da sind wir dabei und auch diese Öffentlichkeitsarbeit, wie dass wir hierher kommen, einen Vortrag machen, ist damit dabei. Und dann schließlich wollen wir die Unternehmer fördern, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen. Die haben eine Plattform, ein Netzwerk durch unsere Regionalwährung. Ist natürlich auch Liquidität, das schont die Liquidität und die Unternehmer machen damit, weil sie sich natürlich eine Art Kundenbindung erhoffen und dass die Umsätze auch steigen. Genau, das ist jetzt der Stand 2014. Also unser Verein ist überwiegend ehrenamtlich organisiert. Demokratisch ist auch ein wichtiger Punkt. Und dann kommt jetzt der Thomas, der wird jetzt dann genau erklären, wie wir das in der Praxis alles machen.
Gut, wie startet man ein Regiogeld oder wie schafft man Geld, das vorher nicht da war? Wie gesagt, unser Verein, gegründet 2005, gestartet als Währung mit einem Online-Kontensystem 2012. Das heißt, wir hatten 7 Jahre gebraucht, um zu wissen, wie wir starten. Was hier zu sehen sind, sind die Elbtaler Scheine. Derzeit nur als Entwurf, als Grafik, weil die drucken wir gerade. Also wir sind wirklich kurz davor jetzt, die Druckdaten sind angelegt, liegen bei der Druckerei und in 2 Wochen soll es wirklich dann die Scheine live bei uns dann auch geben. Genau. Und was wir seit 2012 aber im Einsatz haben, ist ein eigenes Kontensystem. Das heißt, wir haben eine eigene Software entwickelt, die jetzt hier mal als Screenshot zu sehen ist. Und was wir hier sehen, ist einfach der Login-Bereich von einem Unternehmen. Das heißt, ein Unternehmen, das bei uns Mitglied ist, hat ein Konto, loggt sich ein und kann sozusagen ganz normal seinen Elbtaler online verwalten. Man sieht ein Guthaben, man kann Überweisungen tätigen, man sieht die letzten Umsätze und das System generiert auch Kontoauszüge als PDF, die sich Unternehmen downloaden können, ausdrucken können und dann als einfach in ihre Unterlagen mit abheften. Also das ist seit 2012 live, wo wir also wirklich jetzt an die 56, 58 Unternehmen haben. Die haben alle so ein Konto und die handeln mit diesem digitalen Zahlungsmittel, was wir selbst geschaffen haben, miteinander. Genau, so sieht der Kontoauszug aus. Wird automatisch vom System am Ende des Monats generiert. Und wie muss man jetzt sich diesen Start dieser Währung vorstellen? Also wir hatten damals ein Netzwerk aus Unternehmen, die wollten mit uns gemeinsam dieses Rechogeld starten. Und wie startet man also ein Geld? Der Gedanke war, wir geben denen allen erstmal ein Konto. Ja? Es gibt einen Mitgliedsantrag, das heißt, jedes dieser Unternehmen ist Mitglied bei uns im Verein. Und es gibt eine Rechogeldordnung, wo alle Regeln zu diesem Zahlungssystem, zu diesem Elbtaler drin stehen. Den akzeptieren die Unternehmen und dann bekommen die von uns alle ein Konto. Und am Anfang sind alle Konten auf Null. So sind wir gestartet. Jedes Unternehmen bekam ein Konto, Kontostand war Null. Es gibt noch keine Elbtaler, so kommt man erstmal nicht weit. Ne? Wie macht man miteinander Geschäfte, wenn es kein Geld gibt? Und jetzt kommt unsere Art der Geldschöpfung. Wir haben jedem Unternehmen, das sozusagen so ein Konto hat, oder besser gesagt, jedes Unternehmenskonto hat im Hintergrund noch ein Schöpfungskonto, was wirklich diesem eigenen Konto dann zugeordnet ist. Das heißt SK Schöpfungskonto, das ist ein Systemkonto, das sehen jetzt die Unternehmen so in der Form nicht. Und was wir aber damit gemacht haben, ist Geld zu schöpfen. Wir nehmen von den Unternehmen Leistungsgutscheine entgegen aus ihrem eigenen Betrieb, Warengutscheine, Geschenkgutscheine. Und das sind halt die Sicherheiten, die wir entgegennehmen, um damit selber Geld zu schöpfen. Ja, also hier als Beispiel, wir bekommen ja von einem Unternehmen, sagen wir, Leistungsgutscheine aus einem Betrieb, zum Beispiel Druckerei, Druck von so und so viel Werbematerialien im Wert von 500 Euro, nehmen wir als Gutschein entgegen, zerbröseln das Ganze sozusagen und buchen dann dem Unternehmen 500 Elbtaler auf seinem Konto. Gleichzeitig geht das Schöpfungskonto ins Minus. Das heißt, wir machen hier doppelte Buchführung, ein Konto ins Minus, anderes geht hoch, voilà, wir haben Geld geschaffen. Das ist sozusagen die Geldschöpfung beim Elbtaler. Das heißt, bei uns ist nicht das Geld durch Euros hinterlegt, also niemand kommt jetzt zu uns und sagt, hier sind Euros und voilà, wir machen die jetzt Elbtaler draus, sondern wir schaffen wirklich ein Zahlungsmittel, ich sag mal so, aus dem Nichts heraus. Geld, das hier vorher nicht da ist, schaffen wir selbst durch sozusagen die Leistungsversprechen, die wir als Sicherheiten bei uns im Verein hinterlegen. So, und was passiert? Ein Unternehmen hat jetzt also Guthaben auf seinem Konto und es macht halt Geschäfte mit einem anderen Unternehmen. Das heißt, die liefern irgendwas, stellen eine Rechnung und das Unternehmen überweist die Elbtaler. Das heißt, dieses Geld verteilt sich. Und was dann nach einer Weile die Unternehmen nur noch sehen, ist eigentlich ihr Konto und ihr Guthaben. Ne? Das heißt, jedes Unternehmen hat so ein Schöpfungskonto und auch die meisten Unternehmen, ich sage jetzt mal so 90%, nehmen auch diese Startguthaben in Anspruch. Und somit haben wir also Geld im System, das da ist und zwischen den Konten sich bewegt und das wir selbst geschaffen haben. Und das Wichtigste und die wichtigste Regel beim Elbtaler ist, dass die Summe aller Konten im System immer Null ist. Sieht man jetzt erstmal hier nicht, aber im System sind alle Konten, die Summe aller Konten Null. Und das Faszinierende, wenn man sich das mal so überlegt, das ist eigentlich dasselbe Prinzip wie beim Euro. Zwar nicht mit dem Gutscheinsystem, aber auch beim Euro ist es so, wenn die EZB neues Geld schöpft, es einer Geschäftsbank gibt, weil sie Geld nachfragt, weil die Wirtschaft neues Geld braucht, dann gibt sie das als Kredit raus. Das heißt, sie bucht auf der einen Seite ein Geldvermögen bei einer Geschäftsbank, hat irgendwo ein zweites Konto, eine Notierung, wo sie also dies als Saldo, als Kredit verweist. Es existiert also im System 1 Million Euro und 1 Million Schulden. Die Geschäftsbank schuldet der Europäischen Zentralbank 1 Million Euro und gleichzeitig sind 1 Million Euro geschaffen. Selbe Prinzip. Schulden, Geldvermögen. Summe ist gleich Null. Es gibt bei den ganzen Regiogeldern auch andere Modelle, die machen das Euro-gedeckt. Der Chiemgau ist so ein Modell, das heißt, dort ist es wirklich so, dass Endverbraucher zu einer Ausgabestelle gehen, legen dort Euro hin und bekommen halt Chiemgau. Und die Unternehmen können in gleicher Weise die Chiemgau, die sie einnehmen, in Euros zurücktauschen mit einem gewissen Abschlag. Das geht dann als, meistens als Förderung an soziale Projekte und Vereine. Dieses Modell haben wir nicht gefahren. Wir haben gesagt, wir wollen wirklich eine leistungsgedeckte Regionalwährung. Wir wollen Geld schaffen, das wir vollständig kontrollieren, dass wir uns nicht so nah an den Euro binden. Denn in Chiemgau hat man das Problem, dass sind zwar sehr erfolgreich, aber es ist eigentlich doch eine Euro-Währung, die sie dort haben, und die Geldmenge, die sie im System haben, wächst und steigt, je nachdem, wie viel die Unternehmen zurücktauschen oder wie die Endverbraucher eintauschen. Im Elbtal entgegen haben wir eine konstante Geldmenge. Komme ich dann gleich nochmal dazu. Hier nochmal ganz kurz. Unsere Überlegung war, wenn wir halt schon dabei sind, ein eigenes Geld für die Region zu schaffen, dann können wir doch, da wir alle Softwareentwickler sind und programmieren können, diesem Geld auch ganz neue Ideen oder Eigenschaften mit reinprogrammieren. So haben wir uns überlegt, wir bauen mal eine Gebühr ein, die die Besitzer von größeren Geldvermögen ein bisschen daran erinnert, hier, du hast Geld auf dem Konto, mach dir doch mal Gedanken, wo du das ausgibst. Das heißt, wir haben hier eine Gebühr einprogrammiert, die halt Guthaben, ja, nicht bestraft, aber halt ganz sachte daran erinnert, das Geld auszugeben. Die Prozentzahlen sind wirklich gering, also man spürt das eigentlich kaum als Unternehmer, und das Ganze wird halt tagesgenau berechnet und am Monatsende als Gesamtsumme dann eingezogen. Dann haben wir derzeit bei allen Konten eine Obergrenze, auch sehr interessant. Das heißt, wir haben einfach gesagt, jedes Konto, jedes Unternehmerkonto kann maximal 1.000 Elbtaler fassen. Ja, also ist man an dieser Grenze und ein anderes Unternehmen möchte eine Zahlung ausführen, dann lehnt das System diese Überweisung ab. Tut mir leid, geht nicht, das Konto des anderen Teilnehmers ist gerade voll. Wir haben das eingebaut, also ein wichtiger Grund ist, dass wir gerade jetzt am Anfang, wo das System noch ziemlich klein ist, die Unternehmen davor schützen, zu viele Elbtaler anzuhäufen. Das heißt, das Problem ist einfach, wenn Unternehmen sehr viele Elbtaler einnehmen, aber durch die geringe Anzahl der Teilnehmer nicht genau wissen, wohin mit den Elbtalern, noch nicht ihre Zulieferer sehen, dass wir sozusagen die Unternehmer auch ein bisschen schützen können, dass sie also dann, wenn das Konto voll ist, aus dieser Regelung rausgenommen werden, weitere Elbtaler akzeptieren zu müssen. Also sozusagen ein Schutzmechanismus für die Unternehmen. Gleichzeitig aber auch eine interessante Frage, was passiert, wenn man das, sage ich mal, konsequent durchzieht? Also wenn man wirklich sich mal vorstellt, draußen im Eurosystem würde man bei allen Konten, die es gibt, und dann würde halt die Konten pro Person auf 1 beschränken und macht dann einen Schnitt bei 1 Million einen Schluss. Was würde das volkswirtschaftlich bedeuten? Wie könnte sich die Welt darauf entwickeln? Spannende Frage. Wir haben es jetzt probiert, wir haben es eingebaut. Wir gucken mal, wie die Unternehmen damit klarkommen und wie die Wirtschaft darauf reagiert. Auch die Scheine haben eine Art Verfall, also sie laufen auch ab und müssen nach dem Ablauf gegen gültige Gutscheine umgetauscht werden. Da wird auch eine Gebühr fällig. Das heißt, auch der Schein sagt, du hast gerade Geld verdient, du hast gerade etwas geleistet an den Markt. Hier ist sozusagen dein Gegenwert, deine Gegenleistung, die du einfordern kannst. Bitte mach dir Gedanken, was du für den anderen Teilnehmer als Gegenleistung haben willst. Ne? Wenn dir nichts dazu einfällt, gut, dann musst du halt mit der Zeit, die du den Schein behältst, dann mit einer kleinen Gebühr rechnen. Auch das haben wir sozusagen reingenommen. Gucken wir mal, was das für Auswirkungen hat. Genau, und der Hintergedanke ist einfach der, der Satz lautet, beim Elbtaler ist die 1. Million die einfachste, danach wird es immer schwieriger. Ja, also der Eurosystem, da draußen ist es so, da gibt es diesen schönen Satz, die 1. Million ist die einfachste, nee, die schwerste, und danach wird es immer einfacher. Hat ja irgendwo Mechaniken, die also wir haben einfach gesagt, man kann auch das Geld so programmieren, dass es andersrum wirkt, dass also die 1. Million die einfachste ist, danach wird es halt immer fast schwieriger oder fast unmöglich, weil wir halt bewusst auch gesagt haben, also dass unsere Welt, also unser Blick, wie wir die Welt sehen, dass halt die großen Geldvermögen im Eurosystem eigentlich ein Problem sind und dass durch diese riesige Schieflage dieser Geldvermögen und dieser Schulden einfach das System wirklich instabil wird, wo wir gesagt haben, wir bauen mal ein paar Regeln ein, wo wir generell erstmal von Anfang an dagegen setzen, dass man mit diesem Geld kein Geldvermögen aufbauen kann, das ist dafür gedacht, dass es umläuft, dass man handelt, dass man Sachen aus miteinander tauscht, ist das doch kein Mittel, um, sage ich mal, sich eine Million aufs Konto zu packen. Dafür ist das Geld nicht gedacht. Jetzt noch ein paar Statistiken aus dem System. Diese Grafik zeigt die teilnehmenden Unternehmen in der Anzahl. Beginn 2012, wo wir das System gestartet haben, bis 2015. Die hellblaue Grafik zeigt die Anzahl der Konten im System, ist rechts abzulesen. Das heißt, Oktober 2015 sind wir bei 59 Teilnehmenden, also Unternehmen, also Systemkonten, also Teilnehmerkonten der Unternehmen, die eröffnet wurden. Und dazu die dunkelblaue Linie, die Geldmenge im System. Ne, und was man hier schon sieht, dass die Anzahl der teilnehmenden Unternehmer immer fast im Verhältnis sind zu der wachsenden Geldmenge, weil jedes Unternehmen teilweise das Startguthaben in Anspruch nimmt, dadurch neues Geld geschaffen wurde. Und es macht ja auch Sinn, so ranzugehen, weil je mehr Unternehmen man hat, je mehr Mitarbeiter eingebunden werden, umso mehr Geldmenge braucht man auch, um die ganze Wirtschaft handhaben zu können. Genau, und wir sind derzeit bei Oktober 2015, linke Seite, gucken, bei 16.000 Elbtaler. Das heißt, im System sind derzeit 16.000 Elbtaler auf den Konten verteilt, bei 59 teilnehmenden Unternehmen, in Klammern drei Vereine. Genau, und die Unternehmen, die derzeit mitmachen, sind sehr bunt gemischt, aus sehr verschiedensten Branchen. Deswegen sind wir da sehr stolz drauf, dass wir wirklich ein buntes Angebot haben. Und wie gesagt, es gibt auch so ein Teilnehmerheft, was wir regelmäßig drucken werden und was das System automatisch generiert, wo alle drinnen stehen. Genau, und wie sieht das jetzt praktisch auf Seiten der Unternehmen aus, wenn die am Elbtaler-System teilnehmen? Wie gesagt, die haben alle jetzt ein Konto bekommen, sie haben alle ein Guthaben, sehen sich im Teilnehmerheft, wissen, dass dort Unternehmen sind, die Elbtaler akzeptieren. Und was wir halt als Verein machen, wir versuchen halt Gelegenheiten zu schaffen, wo diese Unternehmen miteinander ins Gespräch kommen, um halt einfach mal zu schauen, um halt Gelegenheit zu schaffen, wo halt Angebot und Nachfrage sich findet. Das heißt, jedes Unternehmen hat irgendwo gerade ein Problem, was es nicht gelöst bekommt oder braucht irgendwas, um weiterzukommen. Und durch die Gelegenheit, die wir schaffen, wie halt diese Stammtische oder die Unternehmertreffen, passiert es wirklich, dass sich halt zwei finden. Der eine braucht was, der andere kann das liefern. Und dann vereinbaren die sozusagen untereinander diesen Tausch, diesen Handel. Und während der eine liefert, schreibt dieser dann auch eine Rechnung. Und hier ist es so, die Rechnung, die sozusagen dann gestellt werden, sind ganz normale Euro-Rechnungen. Das heißt, er schreibt ganz normal seine Rechnung wie bisher, ne, fortlaufende Rechnungsnummer, weist den Euro aus und die Mehrwertsteuer. Nur mit der Besonderheit, dass die jetzt vereinbart haben, die beiden, dass drunter ein Satz steht, der Betrag kann zu ...%% in Elbtaler bezahlt werden. Wie viel Prozent machen die beiden unter sich aus? Das war einfach eine Vereinbarung der beiden. So, und das heißt, das Unternehmen, das jetzt die Rechnung bezahlt, macht halt zwei Überweisungen. Einmal mit, wenn es jetzt wirklich so eine 50%-Geschichte ist, die Hälfte mit Elbtaler, lockt sich in unser System ein, bezahlt mit Elbtaler und macht halt mit dem anderen, mit dem Euro halt Online-Banking bei der Sparkasse oder so halt den anderen Betrag. Soweit machen das die Unternehmen derzeit bei uns mit Elbtaler. Es gibt Unternehmen, die schreiben auch drunter 100%, kein Problem, weil sie halt wissen, du Kunde bist einer von wenigen meiner Kunden, die mit Elbtaler bezahlen. Du kannst auch mit 100% bezahlen und die Mehrwertsteuer, die ich in Euro abführen muss beim Finanzamt, die hole ich halt von den anderen Kunden und umsetzen. Das ist kein Problem. Es gibt wirklich Unternehmen, die sagen 100%, kein Problem. Genau. Und was wir jetzt hier sehen, ist, was im System an Umsatz passiert. Auch hier wieder Januar 2012 gestartet, bis Oktober 2015. Die orangen Linie zeigt das gesamte Volumen, das sich in einem Monat auf den Konten bewegt hat. Das heißt, der gesamte Umsatz, den die Unternehmen mit Elbtalern auf den Konten gemacht haben. Als Beispiel, was haben wir hier? Mai 2015 waren es, linke Seite, 800 Elbtaler. Das heißt, 56 teilnehmende Unternehmen haben im Mai 2015 insgesamt 800 Elbtaler umgesetzt. Ist nicht viel. Das ist einfach der Stand der Dinge. Wir sind aber noch klein, wir sind am Anfang und die Unternehmen müssen das alles noch kennenlernen und sich das Ganze auch mal ausprobieren und sich da finden. Wie gesagt, ist noch nicht wirklich groß. Und die graue Linie, die Anzahl der Transaktionen. Das heißt, es sind da 15 Transaktionen in diesem Monat gelaufen. Das heißt, 15 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 800 Elbtaler. Das sind die aktuellen Zahlen beim Elbtaler. Und das hat für die Unternehmen, die derzeit noch an dem System teilnehmen, keine wirkliche wirtschaftliche Bedeutung. Das heißt, die machen mit, weil sie das erstmal gut finden, dass hier was Neues passiert. Die sehen darin Potenzial, die wollen, dass auch wächst. Ja, und die stehen halt hinter uns und sagen, ihr macht tolle Arbeit und wir machen einfach mal weiter, mal gucken, wo es hingeht. Genau. Aber es passiert halt was. Also es passiert wirklich, es werden Leistungen untereinander bezahlt, die nicht mit Euro bezahlt werden. Also wirklich Geld, das wir selbst geschaffen haben, passieren da Geschäfte auf einer für uns geschaffenen Währung. Ja, und das sieht dann einfach so aus in der Praxis, dass sich halt wirklich dieser Elbtaler von einem Unternehmen, teilweise sind auch Mitarbeiter schon eingebunden, das Geld sozusagen vom einem zum nächsten geht. Und da kriegen wir auch manche Geschichten mit, wo sie wirklich erfahren, ach, du bist dort bei dem gewesen, interessant, hast das den Elbtaler bezahlt, also das passiert, das kriegen wir mit. So, was man jetzt hier schön sieht in der Grafik, halt dieser Elbtaler, der kann halt nicht groß weg. Das heißt, jeder, der ihn bekommt, hat immer, sage ich mal, bekommt von uns immer so eine Motivation und einen Anreiz, diesen auch wieder auszugeben. Und man kann halt ihn nur in der Region wieder ausgeben. Das heißt, es ist immer eine regionale Auftragsvergabe, die an durch dieses Geld geschaffen wird. Ja, auch hier nochmal ganz kurz, hat eben Thomas schon gesagt, warum wir das machen, will ich gar nicht groß drauf eingehen. Also das wichtigste Argument, warum wir das machen, wir haben hier die Möglichkeit, wirklich mal Dinge anders zu machen. Wir können das bestehende System in Frage stellen, wir können Neues ausprobieren und mit dem langfristigen Ziel halt wirklich eine Art regionale wirtschaftliche Belebung zu schaffen. Dankeschön.